Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
Ja, frisch aus dem Urlaub zurück, nehmen wir die nächste Folge auf. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, was gab es so Neues. Und es gibt zwei rechtliche Sachen. Und da haben wir uns entschieden, einfach mal heute die erste Änderung oder Bestätigung eines Themas zu machen, den wir ja auch schon im Podcast hatten, und zwar die Pflegeassistenzausbildung. Die ist jetzt also beschlossene Sache. Das haben wir ja schon berichtet, aber jetzt endlich gab es auch die entsprechende Bestätigung mit, also inklusive der Prüfungsverordnung etc. pp. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich auch sagen, wie soll sie ausgestaltet sein, die Pflegeassistenzausbildung ab dem 01.01.2027. Ja. Und die andere Sache gibt es dann in der nächsten Folge. Und da geht es eben um eine eingesetzte Expertenkommission, ne? Die dazu beauftragt war, mal darüber nachzudenken, wie können wir die Kosten in der gesetzlichen Krankenkasse sozusagen reduzieren. Das ist ein spannender Vorgriff schon auf die nächste Folge. Das heißt, wenn ihr also auch das Thema euch anhören wollt und da mal auf den aktuellsten Stand zu kommen, dann abonniert uns mal bei Spotify oder YouTube. Dann kriegt ihr immer eine Information über die nächste Folge, wenn die online geht. Und ansonsten kommt gerne auch auf Instagram, da machen wir mal aus diesen einzelnen längeren Folgen im Podcast auch kleine Snips, die wir dann quasi als Reel online geben, so dass ihr immer auch abgeholt seid, ne? So, das war ein bisschen Einordnung. Ansonsten, Holger, wie geht's dir?
Gut.
Kurz und knapp gut, mir auch.
Was soll ich sagen? Gibt nichts zu meckern momentan, außer über die Themen, die wir sprechen, über die Denkweise mancher Leute, aber das wird ja gleich und später kommen.
Okay, alles klar. Ja, bei mir vielleicht kurz, da ist es ja so, dass wir jetzt auch häufiger auf dem Instagram-Kanal noch einen anderen Kanal reposten. Das heißt, ich habe ja einen Bildungsträger jetzt im letzten Jahr gegründet und der ist jetzt so richtig am Markt mit zertifizierten Bildungskonzepten. Und deshalb, ja, das war bei mir jetzt die letzten Wochen einfach im Fokus, dort den Bildungsträger weiter voranzubringen. Und wenn jemand sozusagen als treuer Podcast-Hörer, ja, jetzt über neue Fortbildung in diesem Jahr, Pflichtfortbildung etc. nachdenkt, ja, dann schaut da super gern vorbei. Den Link packe ich euch in die Shownotes und jeder Podcast-Hörer bekommt standardmäßig 5% Rabatt. Das gebe ich unten den Code mit ein. Und so profitiert ihr auch davon, dass ihr euch auch außerhalb der Pflichtstunden etc. einfach auf dem Laufenden haltet hier über den Podcast. Das wollen wir natürlich honorieren. Wenn ihr jetzt sagt, hey, es sind jetzt schon irgendwie so viele Bildungsträger im Pflegebereich auf dem Markt, ja, was unterscheidet uns quasi von den anderen? Dann kann ich das absolut nachvollziehen. Das ist eine berechtigte Frage. Und haben wir uns natürlich bei der Gründung auch Gedanken gemacht, was soll jetzt noch ein Bildungsträger anders oder besser machen? Und wir sind da zu der Erkenntnis gekommen, dass für uns also im Bildungsinstitut halt zwei Sachen gibt, die relativ wichtig sind. Das heißt, wir wollen bei der Durchführung schauen, dass sie, ich sag jetzt mal, maximal praxisorientiert ist. Und das meine ich nicht nur in den Inhalten. Da ist es so, dass natürlich viele Bildungsträger auch mit Fallarbeiten arbeiten und so weiter. Ja, es geht aber vorwiegend darum, wann findet zum Beispiel eine Fortbildung statt. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende haben wir einen Auffrischungskurs Pflichtfortbildung für die Betreuungskräfte von Samstag auf Sonntag. Ja, das heißt, es sind also alles Tage, wo man gegebenenfalls die Betreuung nicht so umfassend hat wie innerhalb der Woche und somit natürlich mit weniger Arbeitsausfall rechnen muss. Abendkurse, wir haben sehr, sehr viele Fortbildungen, die wir auch in den Abendstunden anbieten, ja, wo es dann einfach mehr Termine gibt. Ja, aber eben ab 17 Uhr, 17.30 Uhr Start bis 20 Uhr. Ja, das ist natürlich jetzt auch hart dann für jemanden, sage ich jetzt mal, der Vollzeit arbeitet und abends Kinderbetreuung absichern etc. Das kann ich auch verstehen. Da kann man jetzt sagen, okay, wie praxistauglich ist es? Ja, wir haben das abgewogen und haben gesagt, okay, das stimmt. Ja, es fehlt aber aus unserer Sicht fehlt an solchen Angeboten, ja, die sozusagen auch in den Abendstunden eine Fachweiterbildung anbieten, ja, weil es einfach auch schwieriger ist, muss man einfach auch so sagen, und Holger, du kannst mich da vielleicht bestätigen, auch schwieriger, dort Dozenten für zu gewinnen, die ebenso quasi ja ein Privatleben sozusagen haben und dann über einen längeren Zeitraum im Abend oder am Wochenende einen Dozenten dafür zu gewinnen, die Ausbildung und die Fachweiterbildung zu begleiten und zu unterrichten, ist halt etwas schwieriger, ja, als es quasi, wie es viele Bildungsträger auch in Blockveranstaltungen haben, Montag 8 Uhr Start, Freitag 16 Uhr Feierabend oder 13 Uhr Feierabend. Das ist halt einfacher, jemanden dafür zu gewinnen als Dozent, als so, wie wir es jetzt sozusagen geplant haben. Wir denken aber trotzdem, dass das eine wichtige sozusagen zusätzliche Angebotsreihe ist, ja, aber wir wissen gleichwohl, dass es natürlich auch nicht alle abholen wird. Ne? Es gibt viele, die sagen, ey, am Wochenende, ihr spinnt wohl. Ja, das kann ich auch verstehen. Ja, aber genauso viele gibt es eben, die sagen, oh, das ist ein Angebot für uns, was sinnvoll ist, weil wir eben nicht noch so und so viele Stunden in der Koordination der Aufträge sozusagen für unsere Betreuung oder. Also wir werden noch Praxisanleitungen am Wochenende machen. Ja, ja, das sind so die Punkte, die uns im Kern etwas abgrenzen von anderen Bildungsträgern. Ja, gleichwohl wir natürlich auch Angebote haben, die ganz normal, in Anführungsstrichen normal, das andere ist ja auch normal, die einfach Teilzeit einmal berufsbegleitend ist. Was wir überhaupt nicht anbieten, und das ist wichtig, sind Vollzeitkurse. Die machen wir nicht, weil wir einfach der Ansicht sind, dass Vollzeitkurse nicht so praxistauglich sind. Also wer kann denn jetzt mal eine Fachkraft für eine komplette Blockwoche oder für 3 Wochen aus dem Unternehmen rausplanen und zu einer Fortbildung schicken? Da sind wir der Ansicht, das ist nicht praxistauglich, deswegen bieten wir es so nicht an. Ja,
ja, Christian, du hast schon gesagt, das ist eine Marktlücke, finde ich, weil ich kenne das ja auch, dass viele sagen, oh, wie soll ich das organisieren, wenn du 2 Tage ins Haus kommst, du machst alle Betreuungskräfte, gibt's keine Betreuung mehr und so weiter. Für diese Einrichtung ist doch das ideal, dass man sagt, pass auf, liebe Leute, die Stunden bezahle ich euch, aber das machen wir da mal am Wochenende oder wir machen das abends ein paar Stunden, immer so, dass man auf die Gesamtstundenzahl kommt natürlich. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Idee, wie das von Divento gehandhabt wird.
Genau, und wer mich schon länger jetzt hier auch im Podcast verfolgt und die Gespräche verfolgt hat, die wir, Holger, ja auch schon unzählige Male geführt haben, ist auch klar, dass wir Bildungskonzepte entwickelt haben, die eben nicht nur quasi, ich nenne das ja immer synchrone oder asynchrone Unterricht. Ja, also im Synchron sprechen wir von dem, so wie wir es jetzt gerade machen. Ja, also wirklich auch wo eine Kommunikation stattfindet. Ja, und asynchron sind halt alle Formen, die eben nicht zeitgleich stattfinden, ja, und wir splitten die tatsächlich auf, weil wir einfach auch da der Ansicht sind, es ist eben wichtig, also klar, ein Dozent kann natürlich sehr viel mit Fallbeispielen arbeiten, ohne Frage. Und man kann auch, wenn man ein bisschen Workshop-Charakter in die Didaktik einbaut, auch sehr viel trainieren, ja. Aber es gibt einfach viele Themen, ja, wo es wichtig ist, dass wir mit Praxisanteilen so arbeiten, dass sie auch in der Praxis umgesetzt werden.
Echt?
Ja, dass man es einfach mal probiert. Ja, und es ist immer noch ein Unterschied und das ist uns wichtig. Wir haben da lange drüber diskutiert und es ist quasi so, dass wenn wir Teilnehmer haben und ich bringe ja jetzt 15 Jahre Erfahrung in einem Bildungsträger mit und da hatten wir das auch immer, ja, dass es natürlich die Typen gibt, die in so einem, in einer Unterrichtsdidak überhaupt keine Probleme mit so Rollenspielen haben, ja, die sich da auch gut drauf einlassen können, ja, aber das sind aus meiner Erfahrung die geringste Anzahl, die meisten haben da tatsächlich Probleme mit, sich A, darauf einzustellen, B, beschäftigt sie tatsächlich mehr dieser Aspekt des Rollenspiels, wie wirke ich dort etc., als dass man sich auf den Lerngegenstand sozusagen auch tatsächlich konzentrieren kann. Und das ist für den Dozenten auch nicht einfach, ja, das zu handeln. Und ich finde, das muss es nicht haben. Ja, warum soll sich denn der Teilnehmer und der Dozent gleichzeitig mit der Situation nicht wohlfühlen, wenn es Alternativen gibt? Und die Alternative ist einfach, dass man auch ein bisschen auf Selbststeuerung setzt. Dazu ist aber ein wichtiger Punkt. Selbststeuerung heißt nicht allein lassen. Ja, wir machen quasi in jedem Kurs gibt es quasi eine WhatsApp-Gruppe. Ja, wo man Fragen auch während dieser asynchronen Lernzeit reinstellen kann. Da ist der Dozent drin, da ist jemand vom Bildungsträger drin. Ja, und geht quasi auf die Fragen direkt inst ein. Ja, also es ist nicht, ich schicke mal in irgendeine E-Mail-Adresse oder in irgendeinem Kontaktformular anonym was hin, sondern es ist tatsächlich eine instant wenige Minuten, Stunden, je nachdem, was es für eine Frage ist und so weiter, ja, wird darauf reagiert und wir haben ein Lernportal selbst entwickelt. Da habe ich hart die letzten Monate auch mit dran gearbeitet, wo wir so mit Lernkarten, ja, bei der Selbststeuerung unterstützen. Ja, das heißt, die Arbeitsaufträge sind mit Arbeitsblättern sozusagen, mit einem Workbook sozusagen untermauert und jeder Lerner hat die Möglichkeit eben in dem digitalen Portal immer zu sehen, was für sozusagen Arbeitsaufträge, die ich vom Dozenten im Unterricht bekomme, sind denn noch offen? Welche muss ich denn in der Zeit bis zum nächsten Unterricht noch machen? Und das hilft einigen, die jetzt quasi das vielleicht so auch noch nicht kennen und die komplett selbst gesteuert, die da fit sind und so weiter, die brauchen das natürlich dann nicht, ne? Die können sich selbst organisieren, aber die es nicht können, haben eben dann dieses Lernkartensystem, was sehr einfach auch umgesetzt werden kann. Und das ist das, wo wir sagen, okay, das ist, glaube ich, auch ein bisschen zumindest die Bildungsansätze der nächsten Monate und Jahre, die es braucht, damit man quasi auch berufsbegleitend gut durch eine Weiterbildung kommen kann. Ja, man braucht, und das ist das Wichtigste, eine 1A-Betreuung. Es muss eine Begleitung stattfinden, eine 1A-Begleitung. Wenn ich das habe, dann ist auch ein Lernerfolg gesichert. Ja, und das ist das, worauf wir uns sozusagen konzentrieren. Ja, die Inhalte, logischerweise, die sollen natürlich valide und passend sein, auch da praxistauglich, logisch. Da arbeiten wir natürlich eng mit den Dozenten. Wie jetzt zum Beispiel auch dir zusammen, Holger. Du hast ja einige Aufträge für uns in diesem Jahr. Und wenn das also für euch spannend ist, ja, dann schaut einfach mal in die Shownotes. Da ist der Bildungsträger verlinkt. Und schaut einfach mal drüber, ob was für euch dabei ist. Empfehlt es gern weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn auch viele Podcast-Hörer auch Teilnehmer bei Livento werden. So heißt das Bildungsinstitut. Und ansonsten könnt ihr uns auch bei Instagram abonnieren, also Pflegedialog-Podcast abonnieren. Da werde ich immer wieder reposten, wenn wir bestimmte Aktionen etc. haben. Ja, okay. Das war jetzt ein größerer Werbeblock. Ich hoffe, das war in Ordnung für alle Hörer. Ansonsten gehen wir jetzt mal in das entsprechende Thema rein. Euer Pflegeassistenzgesetz.
Ja.
Wir haben im Dezember drüber gesprochen. Da haben wir ja schon einiges mit reingenommen. 18 Monate soll sie gehen. Ja. In Vollzeit. Wie viel Teilzeit? Wie lange in Teilzeit?
36 Monate in Teilzeit.
Okay. Und das ist jetzt auch so durchgegangen, ne?
Ja.
Also es ist quasi ab 01.01.2027 so, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt. Du hast damals auch schon die Anzahl genannt, wie viele Landesgesetze wegfallen. Das waren eine ganze Menge.
Insgesamt, glaube ich, waren es 21 oder 22, weil in einigen Bundesländern unterschiedlich in den Regionen die Verordnungen und Gesetze waren.
Ja, und das ist natürlich, wie ich finde, auch ein wichtiger Schritt, ne? Dass man eben auch viele diese Unsicherheiten, ne? Ich kenne das ja aus den vergangenen Diskussionen auch, war es immer, man musste immer schauen, okay, in welchem Bundesland hast du denn deine Pflegeassistenz oder Pflegehelfer? Es war ja auch nicht einheitlich benannt.
Ja.
Ja. Und jetzt hat man halt nicht nur eine einheitliche Benennung, sondern man hat auch einen komplett einheitlichen Stand. So.
Genau.
Kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Ja. Weil natürlich die Ausbildungen, die man hatte in den Bundesländern, die gingen nicht immer 12 Monate. Jetzt sind wir bei 18 Monate. Ne? Also die Einheitlichkeit fordert jetzt natürlich auch eine entsprechende Qualität innerhalb der Ausbildung. Ja.
Das ist aber das, Christian, was der große Vorteil ist, wenn jetzt Menschen diese Ausbildung absolvieren, dann weiß jeder Arbeitgeber und jeder Kollege, dass da ein einheitlicher Stand ist, wenn das Curriculum dementsprechend auch von den Ausbildungsstätten so durchgeführt wird, wovon ich erstmal ausgehe.
Ja, ja, ja. Was gibt es denn im Wichtiges noch in dem Gesetz? So, dass wir das vielleicht nochmal zusammenfassen, wenn jemand die Folge im Dezember nicht gehört hat. Was ist denn noch wichtig? Was sollte also, denn jetzt die PDL beziehungsweise auch der Interessent für diese Ausbildung wissen?
Ja, erstmal ist das Pflichteinsätze in drei Bereichen, nämlich im Ambulanten, und in der Langzeitversorgung absolviert werden müssen, plus einen Vertiefungseinsatz von 440 Stunden, der in der Regel beim Ausbildungsbetrieb, gehe ich mal von aus, absolviert wird. Und was ich jetzt sehr, sehr positiv erstmal finde, ist, Praxisanleitung ist dort vorgeschrieben, wie bei den Pflegefachkräften, 10% der Ausbildungszeit muss Praxisanleitung nachgewiesen werden. Und da ist es etwas komplizierter geworden, weil man gesagt hat, es dürfen auch Pflegeassistenten Praxisanleitung später durchführen, wenn sie die pädagogische Qualifikation zusätzlich erfüllen. Das heißt, sie haben diese Ausbildung absolviert und sie haben dann noch die Zusatzqualifikation Praxisanleiter, Mentor absolviert. Und es dürfen ausgebildete Pflegeassistenten mit, ja, wie soll ich das formulieren, mit Berufserfahrung, so ist es, glaube ich, im Gesetz geschrieben, mit ausreichender 5% dieser Zeit, der Praxiszeit als Anleiter eingesetzt werden. Es muss nicht immer eine Pflegefachkraft als Praxisanleiter eingesetzt werden. Und es dürfen auch andere Pflegefachkräfte als Anleiter eingesetzt werden, die diese Ausbildung nicht haben. Das ist also ein bisschen kompliziert, finde ich. Beschrieben hätte man einfacher machen können, aber nichtsdestotrotz. Wir haben uns ja schon drüber unterhalten, bedeutet, dass wir überlegen müssen, wenn wir solche Pflegeassistenten haben und die sollen Praxisanleitung machen, wie gestalten wir die inhaltliche Ausbildung der Praxisanleiter? Da haben wir uns ja schon Gedanken drüber gemacht, da hast du ja schon was zu fertiggestellt, Christian, weil das finde ich auch wichtig. Wir können nicht 1:1 das von den Pflegefachkräften, das Konzept übernehmen.
Ja, ja. Also was quasi aber noch wichtig ist, zu sagen, ist, dass diese Regelung, die du gerade angesprochen hast mit den Pflegefachpersonen, dass die Anleitung übernehmen dürfen, wenn sie die Praxisanleiterausbildung nicht haben, ja, dann ist es eine Übergangsfrist bis 31.12.29. Also das ist jetzt noch eine Weile hin, ja. Aber ab quasi 01.01.2030 müssen tatsächlich alle in der Ausbildung an der Anleitung beauftragten Personen auch die berufspädagogische Qualifikation haben. Die haben die H300 Stunden. ne? Die Praxisanleiter, Weiterbildung. Da ist es ja so, dass ich, wenn ich sowieso Azubis im Bereich Pflege, Ausbildung schon habe in der Generalistik, dann habe ich ja genauso die gleichen Vorgaben. Ja?
Ja, aber der Schlüssel erhöht sich dann. Das heißt, ich brauche mehr Praxisanleiter.
Absolut. Und da kommt eben der Vorteil, den du gerade schon besprochen hast oder angesprochen hast, mit rein, dass eben auch ausgebildete, ja, oder erfolgreiche Absolventen, und das ist nochmal ein wichtiger Fakt, ja, das geht nicht am Anfang. Das ist wichtig für die Einrichtung zu wissen, sondern alle erfolgreichen Absolventen der Pflegeassistenzausbildung oder gleichwertiger Assistenzausbildung. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pflegehelfer oder eine Pflegeassistenz habe, die nicht gleichwertig anzurechnen ist, weil sie vielleicht nur 3 Monate Ausbildung gemacht hat, ja, dann reicht es da nicht aus, sie in eine 300-Stunden Praxisanleiter-Weiterbildung zu geben, damit die dann 50% der 10%, also 5% der Praxisanleitungszeit übernimmt. Also es muss eine gleichwertige Ausbildung sein.
Da hat aber irgendjemand eine Stellungnahme veröffentlicht, dass die bisher anerkannten Ein- und Zweijährigen als gleichgestellt gelten.
Und das macht doch Sinn, ne? Genau. Also das macht doch Sinn, aber es gibt ja in einigen Bundesländern, wir sind hier in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, also ich bin jetzt gerade hier in Sachsen-Anhalt, da gibt es viel kürzere. Ja. So, und da sei gesagt, hey, ihr könnt das nicht sozusagen gleichwertig. Oder ihr fragt eben beim Landesverwaltungsamt an, ja. Und da könnte man die Aussage sozusagen auch bekommen, ja, ist es denn gleichwertig? Ne? So, das müsst ihr dann vorher abklären und dann hättet ihr aber die Möglichkeit, so ein bisschen das auf mehr Schultern zu verteilen. Nichtsdestotrotz ist die 300 Stunden Ausbildung dann relevant. Spätestens 2030 ist es dann also so, dass jeder Anleiter die berufspädagogische Qualifikation eben tatsächlich nachweisen muss. Und jetzt hatten wir natürlich auch, als das Gesetz sozusagen jetzt abschließend auch mit der Prüfungsverordnung und so weiter bestätigt wurde, hatten wir kurz Kontakt, da warst du auch noch im Urlaub. Und es ist klar, dass viele Bildungsprodukte, die es am Markt gibt, ausgelegt sind auf Pflegefachpersonen. Ja, das heißt, es sind auch sehr, sehr viele Details inkludiert, die nur auf die generalistische Ausbildung sich beziehen. Ja, und da haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch einfach ein Produkt entwickeln, was speziell nur für Pflegeassistenzberufe sind. Und das haben wir gemacht. Und damit werden wir jetzt in die Planung gehen, sodass wir ab dem zweiten Halbjahr dieses Jahres da tatsächlich auch eine entsprechende adaptierte berufspädagogische Ausbildung anbieten können, ja, die sich aber vor allem auf die Zielgruppe Pflegeassistenzberufe bezieht. Das heißt, das integriert auch die Prüfungsverordnung ausschließlich davon und nichtsdestotrotz werden wir unsere reguläre Praxisanleiterausbildung, ja, auch noch um diesen Aspekt erweitern. Ja? So, das ist ja auch wichtig, weil natürlich die Praxisanleiter dann nicht nur einen Überblick, und das muss man auch dann nochmal schauen, ja, bei denen, ich denke, wir werden auch einige sozusagen Refresh-Kurse noch etablieren, wo wir auch das Thema fokussieren, dass es dann einfach die Möglichkeit gibt, ja, 2027, dass es da Pflegeassistenzausbildung geben kann. Und da müssen natürlich die Praxisanleiter, die jetzt schon noch die Ausbildung haben, innerhalb dieser Pflichtfortbildung, die 24 Stunden, einfach darüber informiert werden. Ja, so.
Da sehen wir Besonderheiten drinne. Qualitätsniveau nur mal als Stichwort, dass man sich damit auseinandersetzt. Bisher gab es das ja nicht, Praxisanleitung vorgeschrieben für Pflegeassistenten. Das war ja nirgendwo. Und jetzt ist es endlich auf einem geraden Weg, was ich sehr positiv finde, dass man sagt, auch die Assistenten müssen vernünftig angeleitet werden.
Ja, absolut. Und auch da ein wichtiger Punkt, auch die Praxisanleiter, also die berufspädagogische Ausbildung im Bereich Assistenz haben, ja, auch die müssen die 24 Stunden Pflichtfortbildung jährlich nachweisen. Ja, ne? Genau. Gibt es noch irgendetwas, was sich da für dich sozusagen ergeben hat, was wichtig wäre zu besprechen quasi?
Vielleicht einfach nochmal als Anmerkung, dass man sich sehr an der Generalistik in der Struktur der Ausbildungsverordnung der Pflegeassistenten gehalten hat, auch in der Prüfungsverordnung. Und das finde ich sehr, sehr positiv, weil da ist der rote Faden für mich, für Pflege generell zu erkennen.
Ja.
Ne? Ich mache 1,5 Jahre, aber die Struktur ist die gleiche wie bei 3-Jährigen, eben andere Inhalte, Lernschwerpunkte. Aber wir haben eine einheitliche Struktur. Das macht es allen Bildungsträgern, allen Betrieben viel leichter, die Leute auszubilden, wenn das alles nach einer gleichen Struktur im Grunde genommen abläuft. Einfach nur verkürzte Zeit und andere Inhalte, aber die Struktur ist gleich.
Ja, und es ist ja auch für den, der die absolviert, einfacher, sich dann quasi, wenn er sich örtlich verändert, jetzt war es ja, also 21 Landesgesetze,
ja,
sagt ja, glaube ich, alles. Wenn ich meinen Wohnort wechsle und ich habe die Ausbildung meinetwegen in Hamburg gemacht, musste ich mich damit auseinandersetzen, kriege ich das überhaupt an dem neuen Wohnort oder Arbeitsort anerkannt? Ja, und das Thema ist vom Tisch damit.
Und finde ich, was auch ganz, ganz wichtig ist, man zeigt die Wertigkeit auch dieser Assistenzausbildung dadurch.
Ja,
das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sind keine Helfer in dem Sinne, sondern es sind echte Assistenten. So wie bei den Ärzten das damals gelaufen ist, war es ja nicht so. Es gab ja auch Arztassistenten oder gibt es immer noch, die bestimmte Sachen vom Arzt übernehmen dürfen mit einer Zusatzqualifikation oder mit einem Ausbildungsgang, aber kein Arzt waren. Ne? Das ist ein bisschen in die Hosen gegangen, meiner Meinung nach, wenn man das nicht die Wertigkeit dargestellt hat und überhaupt nicht, ich sage mal, dementsprechend publik gemacht hat. Hier sagt man von vornherein, das ist unsere Struktur. Für alle Ausbildungsteilnehmer ist es deutschlandweit einheitlich. Und das finde ich eben absolut wichtig. Und da kann nicht Sachsen sagen, auch das aus Hamburg erkenne ich nicht an, sondern es muss jeder anerkennen.
Ja, ja. Oder meistens war es ja so, dass man gesagt hat, ey, wir erkennen das an, aber er muss halt noch oder sie muss halt noch irgendwie 30 Stunden dort, 20 Stunden dort nachweisen etc. Ja. Ich finde, noch ein wichtiger Punkt ist auch die Finanzierung der Ausbildung.
Ja.
Ja, da hat man ja mit der Einführung der Generalistik einiges verändert. Und ich finde, da sollten wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Wie verhält sich das mit der Finanzierung? Muss man Schulgeld bezahlen? Wie ist es mit der Ausbildungsvergütung etc.?
Also Ausbildungsvergütung ist gesetzlich geregelt. Es ist geregelt, dass kein Schulgeld gezahlt werden muss. Was ja auch bisher in manchen Bundesländern war, dass die Teilnehmer noch bezahlen mussten. Wir haben in der Nähe von Göttingen in Duderstadt eine Altenpflegeschule der Malteser. Und da haben die Schulgeld bezahlt, bis zu 300 Euro im Monat, die Teilnehmer. An der 3-Jährigen oder auch an der 1-Jährigen, da war es etwas günstiger. Ja, und das fällt den Leuten denn schon schwer, für ein paar hundert Euro, die sie bekommen haben. Das ist jetzt alles einheitlich geregelt. Ich habe die Summen nicht genau im Kopf, Christian, muss ich gestehen, aber es ist wesentlich mehr wie früher.
Ja, also es läuft quasi ähnlich, wie es bei der Generalistik ist, über den Ausbildungsausgleichsfonds. Ja, magst du noch mal kurz erklären, was dieser Ausbildungsausgleichsfonds ist für jemanden, der das jetzt zuhört und noch nicht genau weiß? Weil ich finde, also wirklich jetzt, ne, ich finde, das mit dem Ausgleichsfonds, was sie da entwickelt haben, mit der Generalistik echt eine gute Sache. Ja, und es gibt nicht viele Bereiche in Deutschland im beruflichen Ausbildungsbereich, wo genau das so angewandt wird. Und ich glaube, es würde vielen Branchen, ich denke da vor allem an so therapeutische Berufe, wo einfach quasi ganz, ganz wenig auch ausgebildet wird. Ne? Also es gibt ja Mangelberufe. Wir sehen ja, wo sind Ausbildungszahlen stark sinkend? Wo gibt es überhaupt noch Ausbildungsstellen und so weiter? Und da sind ja viele sagen wir mal, therapeutische Berufe wie Ergotherapeuten und so weiter, wo es ja auch eine sehr intensive Ausbildung ist, ne? Wo einfach auch viele Träger nicht rangehen, die Ausbildung sicherzustellen, was natürlich aber im Kern, im Nachgang für uns ein großes Problem darstellt, weil wir ja Therapeuten dann brauchen letztendlich, ne? Und da finde ich diesen Ausgleichsfonds sehr, sehr, also ein sehr, sehr gutes Medium, um alle gleichermaßen an den Ausbildungskosten zu beteiligen.
Also um das mal so vereinfacht aus der Sicht der Pflegeeinrichtung und der Bildungsträger zu sagen, ist, ich bekomme für jeden Teilnehmer im Monat / im Jahr eine bestimmte Summe X dafür, dass ich bereit bin, auszubilden oder den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, um die Kosten aufzufangen. In der Generalistik waren das zum Start für eine Schule so um die 7.500, 8.000 Euro im Jahr für jeden Schüler und für den Ausbildungsbetrieb ähnlich, weil der Ausbildungsbetrieb muss ja auch bestimmte Materialien vorhalten, er muss die Praxisanleitung ermöglichen und so weiter, um das damit gegenzufinanzieren. Und das gibt's ja wirklich sonst nirgends. Ich sehe es bei den Physiotherapeuten, wo ich eine enge Verbindung zu habe, wo das jetzt Studium ist. In den 3 Jahren bis zum Bachelor kriegen die keinen Cent Geld. Die arbeiten alle nebenbei irgendwo in Fitnessstudios und so weiter. Das weiß ich von unserem Sohn, der ja auch ein Studio hat und eine Physiopraxis, wo die dort ihr Praktikum machen und dann vielleicht am Wochenende oder abends sich nach dem Studium noch als Aufsichtsperson im Gym da ein paar Euro verdienen. Ja. Und da gehen die Ausbildungszahlen runter. Das wird langsam ein Mangelphysiotherapeut. Und ich denke, da gibt es viele andere auch, weil die eben nicht so ein Finanzierungssystem haben.
Ja, ja. Das ist absolut so. Und wichtig ist noch zu sagen, also danke, dass du nochmal den Ausgleichsfonds, das ist also wirklich wichtig, ne? Also ich finde das wirklich ein sehr, sehr gutes Medium, was sie eingeführt haben. Und für die Assistenzausbildung gibt es nochmal einen Unterschied zu der Generalistik. Bei der Generalistik ist es ja so, dass wenn ich als Träger mehr Ausbildungsvergütung zahlen möchte, dann muss ich die Mehrkosten, die dadurch entstehen, selbst tragen. Also ne, wenn ich jetzt sage, okay, der Ausgleichsfonds sozusagen pauschal 1.000 Euro Ausbildungsvergütung im ersten, 1.300 im zweiten und wie auch immer, die Zahlen stimmen jetzt nicht, ne, aber nur damit wir es veranschaulichen können für jemanden, der das sich jetzt immer noch nicht so gut vorstellen kann, dann ist es so, dass ich, wenn ich als Ausbildungsträger sozusagen dort Mehrkosten draufsetze, weil ich sage, okay, ich zahle als Einrichtung eben mehr als mein Nachbarpflegeheim, dann muss ich die selbst tragen. Das zahlt der Ausgleichsfonds nicht. Bei den Pflegeassistenzen ist es so, dass die gesamten Kosten der Ausbildungsvergütung getragen werden. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und ich finde, das ist, also es macht es auch attraktiver als Ausbildungsbetrieb diese Aufwände. Ausbildung der Praxisanleiter, Bereitstellung der Praktikums- oder Vertiefungseinsätze. Das sind ja alles auch Ressourcen, die ich als Einrichtung stemmen muss, stemmen möchten oder will. Ich muss es dann. Ne? Und da finde ich das einfach super, wenn es nicht alles auf den Ausbildungsbetrieb haftet, ja, und auch nicht auf den, das muss man ja auch sagen, ja, die Schulgeld zu bezahlen, wenn das nicht noch an einem sozusagen liegt, das macht einfach eine Ausbildung sehr unattraktiv, wenn ich noch sehr hohe Kosten in der Ausbildung habe, weil es besteht ja immer die Chance, dass ich die Ausbildung nicht bestehe. Ja, also
erstens das und zweitens sind es ja auch manchmal Ältere, die aus anderen Berufen kommen, die schon ihren Lebensstandard haben, ihre Miete zahlen müssen, vielleicht Familie unterstützen, die können das gar nicht schulleisten, sich von dem Einkommen.
Ja, ja. Und deswegen finde ich es einfach toll, dass man dieses Instrument sozusagen gemacht hat. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Vorteil für die Ausbildung spricht, dass es einfach auch eine breite Masse an Ausbildungsplätzen gibt, die zur Verfügung stehen. Ja, wir brauchen, ich weiß, Ken, ich habe jetzt die genaue Zahl gerade nicht im Kopf, wie viel Pflegekräfte oder Pflegehilfskräfte wir bis 2030, 35, 40 benötigen, aber es sind sehr, sehr viele.
Es ist ein hoher fünfstelliger bis 2035. Ich glaube, 86.000 ist eine Zeit, die irgendein Verband veröffentlicht hat.
Ja, so, und das kann ich ja nur stemmen, indem ich so eine attraktiven Strukturen schaffe, wie es jetzt geschaffen wurde. Also ich finde, um das nochmal zusammenzufassen, das ist echt gelungen. Ja, wie siehst du das?
Ja, ich sage auch, endlich mal was vernünftig ist, was da aus Berlin gekommen ist.
Ja, ja. Genau, und wir als Livento werden natürlich auch schauen, dass wir nicht nur die Branchenanleiter-Ausbildung machen, sondern wir haben jetzt gerade auf diesen Part gewartet, weil jetzt ist sozusagen vieles klar, um jetzt auch zu schauen, wie kann man so eine Ausbildung gestalten. Ja, jetzt ist klar, was brauche ich auch als Schulträger, um entsprechend so eine staatliche Ausbildung anzubieten. Und wir werden jetzt in die Planung gehen, um noch nicht im 1.1., aber perspektivisch 2027, 2028 auch diese 18-monatige in Vollzeit durchführbare Ausbildung dann sicherzustellen als staatlich anerkannter Schulträger tatsächlich. Was ist nochmal ein größerer Aufwand auch in der Struktur von uns, aber das war schon bei der Gründung ein wichtiger Aspekt, weil wir wussten, das Gesetz kommt. Wir wollen auf jeden Fall diese Pflegeassistenzausbildung als festen Bestandteil unseres Institutes etablieren, weil wir natürlich wollen, sozusagen, dass in der Praxis auch viel mehr Assistenten sozusagen in den Beruf einsteigen können. Genau. Alles Zusammenfassende nochmal zu den Gesetzestexten findet ihr alles in den Shownotes. Das packe ich euch alles rein. Und ja, in dem Sinne, Holger, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, machen wir die Folge zu. Wir haben alles Wichtige besprochen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt uns die super gern per Instagram oder auch TikTok, wie auch immer, da, wo ihr uns findet und ihr uns eine Nachricht schicken könnt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Genau. Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören!